Ich laufe in deinen Arm, ich laufe in deinen Arm, haben wir gerade gesungen. Gestern Abend, als unsere Kinder schon ins Bett gegangen sind, saßen Sarah und ich auf dem Sofa und dann kam irgendwann der Jemia raus aus dem Zimmer und sagt, Papa, komm doch mal. Ich hin. Er macht die Tür auf und dann sehe ich, wie er eine seiner Matratzen auf den Boden gelegt hat, alles schon so schön drapiert hat für sich und springt in sein Bett und sagt, Papa, schau mal, ist das schon alles vorbereitet? Kannst du heute Nacht bei mir schlafen? Das war eigentlich nicht mein Plan, diese Nacht bei meinem Sohn im Zimmer zu schlafen, aber ich stand so da, ich habe seinen funkelnden Augen gesehen und seine Frage und ich schaue Sarah und sage, ich kann einfach nicht Nein sagen. Es ist schon alles vorbereitet. Das hat mich so berührt. Ich laufe in deinen Arm. Warum laufen wir denn in seinen Arm? Weil schon alles vorbereitet ist. Der Herr hat alles vorbereitet. Für dich und für mich. Egal, wodurch wir gehen, egal, was wir erleben, egal, was du auch im Livestream erlebst, egal, was passiert. Ich sage in letzter Zeit immer wieder, selbst wenn die Welt den Bach runtergeht, in der wir leben, der Herr hat alles vorbereitet. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Und ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, auch die im Livestream dabei sind, auch diejenigen, die sich die Gottesdienste später anschauen oder anhören werden. Schön, dass ihr heute da seid. Wir steigen heute ein in die vierte und letzte Predigt unserer Reihe, wie Glaube Feuer fängt. Und in den letzten drei Wochen sprach ich über drei Elemente, wie unser Glaube Feuer fängt. Ich sprach darüber, über das Wort Gottes, was uns gegeben ist, dass Gott uns durch sein Wort entfachen möchte, dass Gott seine Wahrheit in unser Leben hineinbringen möchte. Ich sprach über den Heiligen Geist, der uns entzünden möchte, freisetzen möchte in unserem Leben. Und ich sprach über Anbetung, staunend vor Gott zu stehen. Und wisst ihr, wenn ich darüber spreche, dass unser Glaube Feuer fangen soll, dann meine ich damit, was Charles Spurgeon gesagt hat. Charles Spurgeon hat Folgendes gesagt, dass Menschenseelen mit dem Verlangen nach Gott entzündet werden. Das hat Charles Spurgeon gesagt. Es ist wichtig, dass Menschenseelen mit dem Verlangen nach Gott entzündet werden. Und ich habe in den letzten Wochen sehr ermutigende Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, weißt du Jürgen, ich habe angefangen, dem Wort Gottes noch mehr Raum in meinem Leben zu geben. Ich habe angefangen, dem Heiligen Geist noch mehr Raum zu geben in meinem Leben. Er soll die Kontrolle haben in meinem Leben. Und andere sagten mir, Anbetung ist ein viel stärkerer Teil in meinem Alltag. Ich möchte Anbetung in meinen Alltag integrieren. Und ich glaube, dass Gott uns durch sein Wort, den Heiligen Geist und durch Anbetung, dass er uns entfachen möchte. Glaubst du das auch? Und heute soll es um das vierte Element gehen, und das ist der Abschluss unserer Predigtreihe. Und es bedeutet jetzt nicht, dass es keine weiteren Elemente gibt, wie unser Glaube angezündet wird, entfacht wird, freigesetzt wird. Es gibt sicherlich noch andere. Aber diese vier Dinge, über die ich jetzt hier gesprochen habe und heute zum letzten Mal in dieser Reihe spreche, sind, denke ich, die wichtigsten und die grundlegendsten, aus denen heraus alles entsteht, aus denen heraus alles folgt. Ich möchte dir mal eine Frage stellen einfach mal was in den Raum setzen. Ich glaube, die meisten haben sich früher oder später mal gefragt, als Kinder oder Teenager oder Jugendliche, haben meine Eltern mich vielleicht adoptiert? Kennst du diese Frage? Sind meine Eltern wirklich meine Eltern? Manche schütteln den Kopf. Aber viele haben sich schon mal diese Frage gestellt. Ich kann mich noch erinnern, als Kind bin ich zu meinen Eltern gegangen. Keine Sorge, ich bin in einem super wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen. Aber irgendwann habe ich meinen Eltern gefragt, sag mal, habt ihr mich adoptiert? Meine Eltern gucken mich ganz ruhig an. Nein, wir haben dich nicht adoptiert, du bist unser Kind. Und so, keine Ahnung, vielleicht habe ich was ausgefressen oder Ärger bekommen, warum ich diese Frage gestellt habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, diese Frage war in meinem Kopf und es kann sein, dass manche Leute diese Frage schon mal gestellt haben. In einem Buch habe ich folgendes Gedankenexperiment gelesen. Stell dir mal vor, du findest auf dem Dachboden eine Kiste und in dieser Kiste findest du ein Dokument, was beweist, dass du adoptiert bist. Du findest heraus, dass dein richtiger Vater im wissenschaftlichen Bereich einen Nobelpreis hat und dass deine Mutter eine weltberühmte Künstlerin ist, die weltweit unterwegs ist und Ausstellungen macht. In dem Moment, wo du das sagst, das erklärt einiges. Warum ich so schlau bin und was weiß ich. Ja? Also ich habe schon immer gewusst, ich habe schon immer gefühlt, dass ich was Besonderes bin. Und dann liest du weiter, dass deine Eltern ein riesiges Vermögen haben und auf dich ein großes Erbe wartet. So, ich meine, diese Geschichte ist erfunden, aber ich denke, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ab diesem Moment interpretierst du dein Leben komplett neu. Deine Vergangenheit, deine Identität, deine Zukunft, deine Ressourcen, deine Möglichkeit, deine Bestimmung, komplett alles interpretierst du auf einmal neu. Ab diesem Moment ist dein Leben nicht mehr dasselbe. Dein ganzes Leben fühlt sich komplett neu an. Und jetzt kommt der springende Punkt. Das, was du gerade über deine Identität entdeckt hast, war schon immer Tatsache. Die Wahrheit über deine Identität existierte bereits vor ihrer Entdeckung. Sowohl die Geschichte als auch deine DNA bezeugt das. Der Punkt ist nur der, das hatte keine Bedeutung für dein Leben. Das hat keine Auswirkung auf dein Leben. Das hat dein Leben nicht verändert bis zu dem Punkt, wo dir die Augen geöffnet wurden. Oder ich will es mal so formulieren, bis zu dem Punkt, wo du aufgrund der Information über dein Leben anfängst, neu nachzudenken. Gedankenexperiment zu Ende. Als Kinder Gottes haben wir eine neue Identität. Sie ist begründet in unserer Geschichte mit Gott und durch den Heiligen Geist ist sie zu unserer DNA geworden. Es ist eine Wahrheit, die alles verändern kann. Wir können in dieser Realität, in unserer Identität eine ganz neue Realität mit Gott erleben. Unser Glaube und unsere Leidenschaft für Gott kann enorm entfacht werden und es gibt ein Element, was darüber entscheidet, in welchem Ausmaß wir diese neue Identität überhaupt leben werden. Es gibt ein Element, was darüber entscheidet, in welcher Art und Weise wir diese Identität ausleben und das sind unsere Gedanken. Ich habe letzte Woche gesagt, das Schlachtfeld unseres Lebens ist unser Herz. Du kannst auch sagen, das Schlachtfeld deines Lebens sind deine Gedanken. Unsere Gedanken sind Vorstellungen und Bilder von unserem Leben, wodurch wir das Leben in und um uns erklären. Und wisst ihr, Bilder haben eine enorme Kraft. Jedes Mal, oder sagen wir so ab und immer wieder, es gab eine Zeit, wo ich das öfter gemacht habe, aber immer wieder, wenn ich meinen Kindern beim Zähneputzen eine Geschichte erzähle, dann kann es passieren, dass sie vor mir stehen und ihre Kinnlade fällt runter. Ich meine, das ist ja genau das Ziel. Kinder hören nicht nur Geschichten, Kinder sehen Geschichten. Ich möchte euch bitten, stellt euch jetzt bitte keinen rosa Elefanten vor. Schade, dass ihr so ungehorsam seid, weil ich glaube, die meisten von euch stellen sich jetzt einen rosa Elefanten vor. Wo hast du das letzte Mal deinen Schlüssel verloren? Wo hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Bei diesen Fragen entstehen automatisch Bilder in deinem Kopf. Und Albert Einstein hat mal gesagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und jetzt werden vielleicht manche Christen nervös. Vorstellungskraft? Was soll ich mir jetzt vorstellen? Ein bisschen spooky. Wusstet ihr, dass Jesus die Kraft von Bildern in seinen Geschichten und Gleichnissen verwendet hat? Er hat Bilder gebraucht, um Menschen Wahrheit weiterzugeben. Eine der häufigsten Aufforderungen in der Bibel ist es, dass wir uns erinnern sollen. Erinnert euch daran. Das Volk Gottes wurde immer wieder darauf angehalten, sich zu erinnern. Wir können uns nur erinnern, wenn wir unsere Vorstellungskraft aktivieren. Eine häufige Sache, die auch immer wieder in der Bibel gesagt wird, ist, sie haben es vergessen. Und in unserem Bibeltext geht es heute darum, genau darum, dass wir unsere Gedanken auf die Realität ausrichten, um uns mit den Bildern zu füllen, die unserer neuen Identität entsprechen. Ich will es nochmal sagen. In dem Text, um den es heute geht, geht es darum, dass wir unsere Gedanken auf die Realität ausrichten, die uns mit den Bildern füllt, die unserer neuen Identität entsprechen. In Kolosser 3, 1-3 sagt Paulus, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Das vierte Element, wie unser Glaube Feuer fängt, ist durch ein erneuertes Denken. Und ich werde über vier Dinge sprechen im Zusammenhang des Textes, was uns im Zusammenhang von erneuertem Denken, was uns helfen soll, was uns der Text zeigt, was es bedeutet, ein erneuertes Denken zu haben. Diese vier Dinge sind folgende. Ich werde über unsere neue Identität sprechen, über unsere Suche, über unsere Gedanken und über unser wahres Leben. Über diese vier Dinge sehen wir in diesem Text. Unsere neue Identität, unsere Suche, unsere Gedanken und unser wahres Leben. Seid ihr mit mir? Unsere neue Identität. Wer hier in diesem Raum oder vielleicht am Livestream hat sich schon mal gewünscht, jemanden zu sehen, der von den Toten auferweckt wurde? Hand hoch. Ich glaube, die meisten so. Ich meine, das wäre doch was, oder? So jemanden zu erleben, der von den Toten auferweckt wurde. An dem Tag deiner Bekehrung, deiner Wiedergeburt, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, ab diesem Tag, jeden Tag, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust, siehst du jemanden, der von den Toten auferweckt wurde. Du glaubst mir nicht? Paulus sagt im ersten Vers, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Und Paulus verwendet hier ein ganz starkes Bild. Er sagt, dass ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Er erinnert die Kolosser an ihren Status, an ihre neue Identität. Und das ist wie bei diesem Gedankenexperiment, wo man entdeckt, wer man eigentlich ist, zu wem man eigentlich gehört. Wir sind von Neuem geboren. An dem Tag unserer Bekehrung wurden wir zu neuen Menschen und Paulus erinnert uns daran, ihr seid auferweckt. Ihr seid diese neuen Menschen. Eine rhetorische Frage. Was bedeutet dir oder was denkst du bei dem Wort Evangelium? Welche Gedanken kommen dir, wenn du das Wort Evangelium hörst? Mein Eindruck ist, dass bei diesem Wort Evangelium viele nur eine Botschaft vor Augen haben, wie man in den Himmel kommt. Aber man vergisst dabei, dass das Evangelium die Kraft hat, das Leben zu verändern. Evangelium hat die Kraft, dein und mein Leben zu verändern, jeden Bereich unseres Lebens. Es ist das Evangelium, worin die Kraft liegt. Und ich möchte erinnern an Kolosser 1, Vers 23, was Paulus gesagt hat im gleichen Brief. Diesen Text habe ich letzte Woche vorgelesen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Der Kolosserbrief ist so aktuell und spricht so konkret in die Zeit, in der wir leben, dass wir nach meinem Urlaub eine neue Predigtreihe über diesen Kolosserbrief starten werden. Wir werden ganz tief reingehen in diesen Brief. Der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, ist der, weil sich Irrlehren und Themen anfingen auszubreiten, die die Christen in den Gemeinden, weg von dem Fokus auf Jesus weggebracht haben. Und wisst ihr, immer wenn sich Themen oder Lehren ausbreiten, die unsere Hoffnung in Jesus wegnehmen möchten, müssen wir immer anfangen, viel stärker das Evangelium zu predigen. Unsere Hoffnung, ihr Lieben, liegt nicht in der Politik, liegt nicht in der Medizin. Unsere Hoffnung als Christen liegt in dem Evangelium von Jesus Christus. Amen? Und immer wenn sich Bilder ausbreiten, die Angst und Schrecken verursachen, immer dann müssen wir anfangen, unsere Gedanken, unseren Fokus neu auf Jesus zu richten. Und wir leben in einer Zeit, wo sich Angst und Schrecken ausbreitet. Amen? Oder? Und da müssen wir anfangen, unsere Gedanken auf Jesus auszurichten, in ihm den Fokus zu haben. Und Paulus sagt, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Und hier kommen wir mit einem ganz wichtigen Kern in Berührung vom Evangelium. Am Tag unserer Bekehrung begann ein neues Leben mit Gott. Und dieses neue Leben brachte auch ganz neue Fähigkeiten mit sich. Wusstest du, dass du Superkräfte bekommen hast an dem Tag deiner Wiedergeburt? Du hast Fähigkeiten bekommen, zum Beispiel Menschen zu vergeben. Leuten, wo du vielleicht jahrelang nicht vergeben konntest. Vielleicht haben dich Leute verletzt in der Kindheit, deine Eltern, deine Verwandten oder deine Großeltern oder dein Ehepartner. Irgendjemand hat dir wehgetan, hat dich verletzt. Und durch den Glauben an Jesus bist du jetzt in der Lage zu vergeben. Vielleicht bist du großzügiger geworden oder bist du dankbarer oder was weiß ich. Und gleichzeitig wissen wir, dass es bei all den Superkräften, die wir haben, bei all den neuen Fähigkeiten auch immer noch Bereiche gibt in unserem Leben, die Veränderung brauchen, oder? Wir haben Bereiche, die wirklich tiefgreifende Veränderungen brauchen. Und übrigens, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Es gibt manchmal Leute, die fühlen sich so schlecht, die denken, die anderen sind so viel weiter als ich. Und ich möchte dir sagen, wenn du so denkst, sprich mal mit Leuten ein bisschen tiefer und du wirst feststellen, wenn die Leute ehrlich sind, dass jeder Themen hat, die Veränderungen bedürfen. Vielleicht sind es Sorgen, die man sich macht. Sorgen über die Finanzen, über die Zukunft, über die Gesundheit oder was weiß ich. Vielleicht ist es Wut, die vielleicht manchmal so auftaucht. Jähzorn oder Aggressivität oder Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen und. In all diesen persönlichen Siegen und Niederlagen ist es wichtig, dass wir uns unserer Identität bewusst werden. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur und das ist Tatsache. Und gleichzeitig gibt es einen permanenten Kampf, einen unerbittlichen Kampf um unsere Gedanken und um unser Herz. Auch wenn wir diese neue Schöpfung sind. Und wisst ihr, mit der Unterschrift unterzeichnet man beim Standesamt, dass man ein Ehepaar ist. Ab diesem Moment entscheidet Herz und Verstand, ob beide Beteiligten den vollen Segen einer Ehe wirklich erleben oder ob das nur Theorie ist. Herz und Verstand. Und die große Frage im Leben ist, auf was richte ich mein Herz und meine Gedanken? Oder ich möchte es so formulieren, und das ist jetzt der zweite Punkt, um den es geht, was suchst du? Was suchst du in deinem Leben? Was suchst du mit deinem Herzen? Was suchst du mit deinen Gedanken? Worauf orientierst du dich? Was ist dein Fokus? Was ist dein und mein Fokus? Und in Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, so sucht, was droben ist, ich lese aus der Elberfelder Bibel, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und dieses Wort sucht meint Anstreben, Begehren, Verlangen oder Wünschen. Du und ich, wir haben Wünsche, wir haben Sehnsüchte, wir haben Verlangen, und wir haben Bedürfnisse. Am Tag unserer Bekehrung, unserer Wiedergeburt, da wo wir eine neue Identität bekommen haben, herrscht in uns ein Kampf der Bedürfnisse. Es gibt gute Bedürfnisse, die uns näher zu Gott bringen. Und es gibt nicht so gute Bedürfnisse, die uns mehr von Gott wegbringen. Und wisst ihr, manchmal sagen Leute, Und ich habe das auch schon immer wieder gesagt, der Weg vom Kopf zum Herz ist ziemlich weit. Kennst du diesen Spruch? Mit anderen Worten sagt man, ich habe zwar die richtige Information, aber sie führt mich nicht zur Transformation. Und Gott möchte uns aber verändern. Gott möchte Transformation. Und Paulus nennt uns den ersten Schlüssel, wie das geschieht. Er sagt, richte deine ganzen Bedürfnisse, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, richte sie auf Jesus. Hab ihn im Fokus. Wisst ihr, wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind oder gefüllt sind, was passiert dann? Wenn mein Bedürfnis gestillt ist, egal in welchen Dingen, fühle ich mich stark, fühle ich mich kraftvoll. Und jetzt ist es so, die Sache, was auch immer es ist, darin sehe ich eine Kraft oder das ist für mich meine Power, meine Kraft, die mich füllt. Ich möchte das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ich hoffe, es kommt drüber, was ich damit meine. Stell dir mal vor, eine Person lernt für eine Prüfung, büffelt ganz hart und schreibt dann eine 1. Und diese Person freut sich, hat eine 1 geschrieben, alle freuen sich, die Klassenkameraden freuen sich, Eltern und was weiß ich. Ja, Kommilitonen, alle freuen sich, du selbst auch. Jetzt ist es so, dass manche Leute nach dieser 1 kurz darauf in ein Loch fallen und sagen, ich muss unbedingt bei der nächsten Prüfung wieder eine 1 machen. Es geht gar nicht, also eine 2 geht gar nicht. 2 plus geht gar nicht. Kennt ihr so Leute? So, die sich richtig abärgern, wenn sie eine 2 plus geschrieben haben. Ich habe mich gefreut immer über eine 2 plus. Ja. So, aber mir geht es einfach um diese bestimmte Personengruppe, die sagt, meine Kraft kommt von dieser 1. Wenn ich eine 1, also die 1 ist die Power in meinem Leben. Die Bestätigung, die ich dadurch bekomme, dadurch bekomme ich Power in meinem Leben. Dadurch bekomme ich Kraft in meinem Leben. Dadurch bekomme ich Anerkennung und so weiter. Ich sage jetzt nichts dagegen, dass man für eine 1 lernen soll. Das ist alles gut. Ja? Und nicht jeder hat dieses Thema. Aber wir alle haben unterschiedliche Dinge, wo wir sagen, wenn das Bedürfnis gestillt ist in mir, dann habe ich Kraft. Dann geht es mir gut. Das ist meine Power. Und manche Leute sehen es in einem Menschen, manche Leute sehen es in dem Geld, manche Leute sehen es in ihrem Erfolg. Könnt ihr mir noch folgen? Diese Sache, die mein Bedürfnis stillt, darin liegt die Kraft, darin liegt dann die Power für mein Leben. Woher beziehen wir unsere Kraft und Energie? Das ist eine gute und wichtige Frage. Durch wen oder was werden deine Bedürfnisse gestillt? Was gibt dir Sinn? Was gibt dir Perspektive und Ausrichtung? Was stärkt dich? Wodurch beziehst du deine Autorität? Beziehst du es aus dem Erfolg deines Lebens? Was ist, wenn Erfolg ausbleibt? Was ist, wenn der Partner einen verlässt? Was ist, wenn Krankheit reinkommt? Wodurch beziehen wir unsere Kraft und Energie? Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, entsprechend wird auch unsere Suche sein. Denn wir suchen da, wo wir hoffen, etwas zu empfangen. Wo wir hoffen, dass unser Bedürfnis gestillt wird. Und interessant ist, was Paulus jetzt hier sagt. Paulus sagt, richtet euer ganzes Suchen, euer Herz, euer ganzes Suchen, richtet es auf Jesus aus. Und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Der zur Rechten Gottes sitzt. Man liest es so drüber hinweg, der zur Rechten Gottes sitzt. Wenn die Bibel darüber spricht, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dann meint sie damit immer Kraft, Ehre und Autorität. Mit anderen Worten sagt Paulus, wenn wir Jesus suchen, verbinden wir uns mit ihm und bekommen seine Kraft. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus anfangen zu suchen, wird er meine Ehre, wird er meine Stärke, wird er meine Kraft, wird er meine Autorität. Und ich finde es so stark, so ermutigend. Das heißt, ich brauche nicht mehr nach der Anerkennung von anderen zu suchen. Ich brauche nicht mehr nach Bestätigung von Menschen zu suchen. Ich brauche nicht mehr nach der Bestätigung von meiner Leistung abhängig zu machen, was ich alles Tolles mache, was ich alles leiste. Und genau hier, es geht um unsere Bedürfnisse, richtet alle eure Bedürfnisse auf Jesus aus, denn er will unsere Bedürfnisse füllen. Und an dieser Stelle kommen unsere Gedanken ins Spiel. In Vers 2 sagt Paulus, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ein Kommentator hat es schön formuliert. Er sagt, du sollst nicht nur den Himmel suchen, du musst auch den Himmel denken. Du sollst nicht nur den Himmel suchen, du musst auch den Himmel denken. Die Jünger sind eines Tages mal zu Jesus gegangen und haben gesagt, Meister, du betest so gut, lehre uns doch zu beten. Und dann brachte Jesus den Jüngern das Vaterunser bei. Das berühmteste Gebet weltweit, alle kennen das. Und was beten wir da eigentlich? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn du das nächste Mal das Vaterunser betest, dann erinnere dich daran, dass der Ausgangspunkt, wo Gottes Reich sich manifestiert, in deinem Kopf stattfindet, in deinen Gedanken. Du kannst ganz viel beten, dass sich Gottes Reich bei deinen Kollegen und bei deinem Chef manifestiert, in deiner Firma oder wo auch immer. Aber es fängt in deinem Kopf an, wie du anfängst, über die Leute zu denken, wie du anfängst, denen zu begegnen, wie du über die Menschen sprichst und was du sagst. Seid ihr noch mit mir? Passt es soweit? Ich habe jahrelang in einer Firma gearbeitet, wo mein damaliger Chef alle regelmäßig systematisch fertig gemacht hat. Und es war eine ganz schlimme Zeit. Und ich habe viele, viele Leute gesehen, die Nervenzusammenbrüche auch bekommen haben. Und in diesen Jahren habe ich lernen müssen, nicht aus Verletzung heraus zu reagieren, nicht ihm was weiß ich was Schlimmes zu wünschen, sondern ihn zu segnen, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Hey, da kommt es drauf an, wie ich mit jemandem umgehe, oder? Du kannst ganz viele Seminare besuchen, wie du deine Bestimmung, deine Berufung entdeckst. Aber wenn du von Minderwertigkeit zerfressen bist, dann wird dein negatives Selbstbild dir in dem Weg stehen, in bestimmten Bereichen weiterzukommen. Du kannst dafür beten, dass Gott dir mehr Liebe für sein Wort schenkt. Aber erst wenn wir anfangen, Gottes Wort auf uns zu nehmen, es zu lesen, und ich sage mal, nicht nur einmal am Tag die Losung. Das ist wichtig, das ist gut. Aber ich meine damit, sich wirklich zu vertiefen. Das Wort Gottes zu nehmen und damit zu beten. Ich habe das vor ein paar Wochen, habe ich das auch mal hier demonstriert, wirklich das Wort Gottes zu nehmen und zu beten und einfach Textstellen zu nehmen und damit einfach in den Alltag zu gehen, damit zu leben. Bei all dem, was wir tun, müssen wir eine Sache feststellen. Es wird immer eine Kluft zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken geben. Immer. Und deswegen sagt Gott selbst in Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Es gibt immer diese Kluft zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken. Aber Gott will uns durch sein Wort, den Heiligen Geist, durch Gebet und Anbetung, will er uns helfen, dass diese Kluft immer kleiner wird und dass wir in der Lage sind, seinen Willen zu erkennen, dass wir in der Lage sind, seinen Willen zu leben. Und deswegen sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und viele Christen wissen oft gar nicht, was der Wille Gottes ist für ihr Leben. Jahr um Jahr um Jahr, und sie wissen nicht, was Gott von ihnen eigentlich möchte. Was will Gott eigentlich für mein Leben? Und da spüren sie und erleben sie diese Kluft zwischen ihren Gedanken und Gottes Gedanken. Aber wir müssen, und das Ziel ist, dass wir anfangen, uns mit seinen Gedanken zu füllen, dass wir seine Wahrheit aufnehmen, dass wir sein Wort anfangen zu lesen, dass wir sein Wort anfangen, auf uns anzuwenden. Und ich möchte ein Beispiel jetzt ganz spontan mal rausgreifen. Wenn du 10, 15, 20, 30 Jahre lang Christ bist und wenn du in den ganzen letzten Jahren kaum dazu gekommen bist, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen, dann lebst du einen ganz, ganz wichtigen Teil deiner Berufung nicht aus. Das heißt, du lebst in einem Bereich, wo dein Gedanke und Gottes Gedanke eine Riesenkluft ist. Und Gott möchte uns ermutigen, Gott möchte uns stärken, Gott möchte uns Wahrheit, Gott möchte uns verändert, transformieren, dass wir in die Lage kommen, in die Lage versetzt sind, mit Menschen in Berührung zu kommen, zu gucken, wie können wir den Leuten helfen, wie können wir sie segnen. Eine Sache, die ich momentan immer wieder mache mit Leuten, mit denen ich im Gespräch bin, Leute, die in bestimmten Funktionen, Ämtern oder so stehen. Gestern habe ich mit einem Polizisten gesprochen, habe gefragt, erzähl mir doch mal, was brauchen die Menschen hier? Wie erlebst du die Menschen in unserer Region? Er hat mir ein paar Storys erzählt, ein paar Dinge erzählt, wie die Menschen leben, wie es in den Haushalten aussieht. Und wisst ihr was? Mich bewegt es. Bewegt es dich auch? Mich bewegt das, wo ich mich sage, Gott, wie können wir, was können wir tun, um den Menschen zu begegnen? Und ich bin froh, dass es so Einrichtungen wie die Buchbälle in Göppingen gibt, ja, die wirklich an der Front stehen. Übrigens möchte ich einmal kurz Schleichwerbung machen, ja. Wenn ihr Bücher braucht, dann geht zur Buchperle, dann kauft dort, kauft nicht über die anderen Anbieter. Wir können hier wirklich super unterstützen, weil da wirklich Menschen sind, die mit anderen Menschen in Berührung kommen. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt so denke, ja, ich habe ja Leute, ich habe ja meine Missionare, die sind irgendwo im Ausland und die machen den Job und ich kann ja mein Leben leben. Wisst ihr, da fängt es an, schwierig zu werden. Gott möchte unsere Kluft zwischen unseren Gedanken und seinen Gedanken immer kleiner werden lassen. Amen? Und dazu brauchen wir sein Wort. Dazu brauchen wir Unterstützung. Und in 2. Korinther 10, Vers 5 sagt Paulus, dass wir jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Mit anderen Worten, ich erkläre diesem Gedanken eine Kriegserklärung. Dieser Gedanke darf in meinem Leben nicht sein. Und wisst ihr, zu wem ich gerade predige? Zu mir selber. Weil wenn du mit mir eine Zeit lang unterwegs wärst, dann würdest du wissen, dass ich Bereiche in meinem Leben habe, wo ich genauso, Bereiche habe, die Veränderung bedürfen. Brauchst du sie auch? Gib diesen Gedanken, die nicht von Gott sind, mach ihnen die Kampfansage. In Jesu Namen sollen sich diese Gedanken, die negativ sind, vielleicht mein Selbstbild betreffen, meine Berufung oder andere Menschen gegenüber, entsprechen nicht Gottes Wort und ich stelle sie unter die Autorität und die Herrschaft von Jesus, weil er ja zu Rechten Gottes sitzt und ich empfange seine Kraft, ich empfange seine Identität neu oder die Zusage meiner Identität. Und das ist interessant, dann hört all mein Suchen hier in dieser Welt auf und sie findet in Jesus ein erfüllendes Ende. Das ist das, was Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und jetzt komme ich zum 4. Punkt in diesem Zusammenhang. Unser wahres Leben. Kyle Edelman hat in seinem Buch Das Ende vom Ich folgenden Satz geschrieben. Er sagt, das Ende von mir ist der Beginn wahren Lebens. Hans-Peter Reuer hat ein Buch mit dem Titel geschrieben, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und ganz ehrlich, über den Tod sprechen wir doch alle ungern, oder? Auch in den Gemeinden. Und in der Tat, Paulus spricht hier nicht vom physischen Tod. Worüber geht's hier? Es geht darum, all das Zeug dieser Welt ist tot für mich und ich bin tot für dieses Zeug. Als Kind, als ich noch in die Schule ging, wurde ich über einen langen Zeitraum ziemlich stark fertig gemacht. Wisst ihr warum? Weil ich keine Markenklamotten getragen habe. Nicht nur deswegen, auch weil ich aus Kasachstan gekommen bin und weil ich ein Christ war. Aber auch ein ganz großes Thema, weil ich keine Markenklamotten getragen habe. Und das war für mich so schlimm als Kind, dafür fertig gemacht zu werden. Meine Eltern, wir hatten jetzt auch noch nicht so viel Geld. Meine Eltern wollten jetzt auch nicht in die teuersten Markenklamotten investieren. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und wisst ihr, ich weiß es noch wie heute. Ich habe angefangen zu sparen und wollte mir dann irgendwann neue Schuhe kaufen. Sportschuhe. Und ich bin dann mit meinem Vater in einen Laden reingegangen. Und ich habe mir damals für 180, ich glaube, das waren damals D-Mark, für 180 D-Mark als Teenager von meinem eigenen Geld Schuhe gekauft. Nur um in die Schule zu kommen und den Leuten zu sagen, schaut mal. Wisst ihr was, das ganze Thema Markenklamotten, für das Thema bin ich tot. Das ist mir sowas von egal. Dir auch? Aber nicht allen. Nicht jedem. Aber ich habe, was das Thema betrifft, für das Thema bin ich echt gestorben. Du kannst kommen und du kannst sagen, hey Jürgen, hast du nette Klamotten, aber was, keine die Marke, die, hey, so, was soll's? Lass uns über was anderes reden. Gibt's auch viel wichtigere Dinge. Aber es gibt Themen, für die bin ich leider noch nicht tot. Wie gehen wir jetzt weiter? Wie passiert das, diese Veränderung? Und ich habe am Anfang gesagt, unsere Gedanken sind Vorstellungen und Bilder, mit der wir das Leben in und um uns herum erklären. Und durch die Ausrichtung unseres Herzens und unserer Gedanken auf Jesus bekommen wir seine Vorstellung über unser Leben und unsere Identität. Und zum Schluss gibt uns Paulus hier ein großartiges Bild mit, was uns hilft, unser Leben neu zu überdenken und was uns auch hilft in unsere Veränderung. Das Bild ist folgendes. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und um euch das zu veranschaulichen, habe ich was mitgebracht. Ich habe mal ein paar Kisten hier mitgebracht. Übrigens, Sarah hat sie mir besorgt diese Woche. Vielen Dank, Schatz, auch an dieser Stelle. Und da sind 4 Kisten drin. Und diese erste Kiste, das bist du. Okay? Und ich male mal hier ein Männchen drauf. So, das bist du. Jetzt, wer lebt denn in uns? Jesus, der Heilige Geist und Jesus. Nach Galater 2, Vers 20, ich habe das jetzt nicht auf der Folie, heißt es, und nicht lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe hier eine kleinere Box und auf die schreibe ich jetzt Jesus. Okay, diese kommt in diese Box. Nehme den ersten, zweiten Deckel, mach den hier drauf. In wem leben wir? Nach 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, du und Jesus in dir seid in Christus. Das ist okay. Ja, sollte eigentlich zu sein jetzt. Genau. Und hier von unserer Stelle ausgehend und in der Elberfelder heißt es so schön, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und hier schreibe ich jetzt Gott drauf. Das ist dein Leben. Christus ist in dir, du bist in Christus und mit Christus bist du in Gott. Und egal, was in deinem Leben passiert, Egal, wo du durchgehst, welche Stürme du durchgehst. Wisst ihr, wofür das steht? Du bist sicher. Wenn der Feind kommt, an wen muss er denn erstmal vorbei? Okay. An zum Vater. Zu Gott. Nehmen wir mal an, er schafft es. An wen muss er dann vorbei? Also Runde 1 hat er vielleicht, nehmen wir mal an, er ist einen Schritt weiter. Was kommt denn dann? Jesus. Und nehmen wir mal an, er schafft auch das. Runde 3, Jesus in mir. Dieses Bild ist dein und mein Leben. Und was auch immer du für Bedürfnisse in deinem Leben hast, das beschreibt es, dass wir in Gott verborgen sind, dass wir mit Christus in Gott leben. Die NGÜ schreibt, in seiner Gegenwart. Er will deine Bedürfnisse stillen. Er will dir begegnen, er will dich füllen. Und egal, was kommt in deinem Leben, und wenn die Leute auch über dich anfangen, Dinge Negative auszusprechen, oder wenn du, was auch immer, wenn die Zukunft auch noch schwieriger wird, wir dürfen uns darauf verlassen. Christus ist in uns, wir sind in Christus und mit Christus sind wir in Gott. Und egal, was kommt, wir sind in seiner Hand. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke, dass wir in dir sicher sind. Und dass dieses Bild, ich bete, dass dieses Bild uns hilft, unser Denken zu erneuern. Dass wir unsere Suche, unsere Bedürfnisse in dir stillen lassen. Dass wir unsere Suche nach Anerkennung, unsere Suche nach Erfolg, unsere Suche nach Sicherheit, wo auch immer wir auf der Suche sind, dass wir unsere Suche auf dich ausrichten, der neben zur Rechten des Vaters, der zur Rechten Gottes sitzt, damit du unsere Stärke bist. Du willst unsere Stärke sein. Und ich bete, Herr, dass du unsere Gedanken wirklich hilfst, auf dich auszurichten. Dass du uns hilfst, unsere Gedanken wirklich zu erneuern. Und ich bete jetzt in Jesu Namen, dass wenn hier Leute sind, die negative Gedanken haben, die Gedanken haben, die sie gefangen halten, Gedanken von Minderwertigkeit, auch im Livestream Gedanken, auch des Vergleichens, Gedanken von Sorge, was wird die Zukunft bringen, Gedanken, wo auch man Fehler gemacht hat, wo man sagt, hey, ich habe so viel Mist gemacht in meinem Leben, wie kann Gott mir vergeben, ich bin nicht gut genug für Gott, welche Gedanken auch immer so in uns sind, Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Gedanken auf dich auszurichten und dass wir auch dadurch Veränderung und ja, wirklich eine Erneuerung erleben, Herr. Und dass wir für die Dinge, die uns tangieren, die Dinge, die uns beeinflussen wollen, auch in dieser Welt, dass wir für diese Dinge tot sind, Herr. Das ganze Zeug dieser Welt für uns tot ist und dass wir dadurch Transformation verändern. Und ich bete, dass dieses Bild, wo das Christus in uns, wir in Christus und mit Christus in Gott, dass wir das erleben, dass wir in Sicherheit stehen, dass wir, egal was kommt, egal was passiert, dass wir sicher in deiner Hand sind. Und das bete ich für die nächsten Wochen und Monate. Das bete ich, dass wir an dieses Bild erinnert werden und dass wir dieses Bild auch weitergeben, Herr, und wirklich die Kraft von Bildern verwenden, um unser Umfeld zu prägen und um unser Umfeld zu ermutigen, zu stärken, Herr. Und bitte segne uns auch als Gemeinde jetzt einfach auch in dieser Ferienzeit, in dieser Urlaubszeit, dass wir das immer wieder erfahren, was Paulus hier wirklich, was er entdeckt hat für sich. Ich bin in Gott, mit Christus, verbunden mit ihm. Dass wir das erleben, dass wir da tiefer gehen und dass wir da Heilung erleben, Wiederherstellung und Ausrichtung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch alles segnen jetzt im Livestream. Schön, dass ihr dabei wart, reingeschaltet habt. Habt noch eine richtig gute Woche und ja, bis nächste Woche hier wieder im Livestream. Und ja, vielen Dank euch, seid gesegnet. Macht's gut. Tschüss. Amen. Wir werden jetzt eine ganz kurze